das Thema, nachdem jetzt die Technik einigermaßen funktioniert und der Ton auch, ich merke das gerade, auch kommt. Super. Wisst ihr, ich habe vor einigen Wochen in meiner Kleingruppe haben wir einen Film geguckt. Und der Film heißt Not a Fan. Und in diesem Film wird beschrieben, wie ein Familienvater während eines Spieleabends, den sie als Familie haben, auf einmal eine Herzattacke bekommt und wie er dann ins Krankenhaus kommt und das ist nicht deine erste Herzattacke und letztendlich stirbt er und dieser Film erzählt so in Rückblenden, wie dieser Mann sein Leben gelebt hat und wie er letztendlich durch seine Frau überhaupt auf Jesus aufmerksam wurde, dann die erste Herzattacke hatte, danach angefangen hat, sein Leben so ein bisschen mehr umzustellen in Richtung, okay, also ich will nicht nur mal sonntags in die Kirche gehen, sondern ich will das wirklich leben, was ich glaube. Und wie dann wieder eine Herzattacke kam und er dann radikal anfängt, Jesus nachzufolgen. Er verkauft sein Haus, weil er sagt, das Haus ist viel zu groß, das brauchen wir gar nicht, wir können ein kleineres Haus, das reicht. Und er sucht sich einen anderen Job, weil er sagt, also in meinem Job bin ich eigentlich nur dabei, permanent Leute über den Tisch zu ziehen. Das will ich nicht mehr tun. Er fängt an, Leuten zu helfen, sich zu investieren in andere Menschen, irgendwie zu spenden, Leuten Lebensmittel zu geben, die ihn halt irgendwie vorm Aldi danach fragen, und nach dem Motto, haben Sie was zu essen für mich? Und so bei dieser Beerdigungsfeier von diesem Mann kommt dann so ein bisschen raus, wie er gelebt hat und was er alles gemacht hat. Und immer wieder ist so diese Frage, bist du Nachfolger Jesu? Oder findest du das einfach nur gut, was Jesus so macht? Folgst du ihm wirklich nach? Oder bist du ein Mitläufer? Denn wenn du ihm nachfolgst, wird dein Leben anders sein. So, das ist so diese Frage, die dieser Film immer wieder so aufwirft. Und das ist eine Frage, die mich seitdem ja, so ein bisschen beschäftigt. Und wisst ihr, Jesus sagt nirgends, hey, ich lade dich ein, das gut zu finden, was ich predige. Ich lade dich ein, dass du auch irgendwie dich interessierst für den Glauben. Ich lade dich ein, dass du sagst, ja, das finde ich schon klasse, was Jesus so macht. Sondern Jesus sagt, folge mir nach. Das ist das, was Jesus immer wieder sagt. Also die Evangelien, die sind voll davon, wo Jesus zu Menschen sagt, folge mir nach. Und ich habe mich gefragt, was macht eigentlich Nachfolge aus? Was heißt das, wenn wir von Nachfolge sprechen? Ich habe bei mir selber auch festgestellt, das ist auch was ein Pastor in diesem Film halt auch sagt, wie man anfängt, irgendwie in der Gemeinde, in der Predigt, man will ja, dass Menschen sich für Jesus entscheiden und dann fängt man an, so ein bisschen Werbung zu machen. So Marketing, wie kriegen wir die Botschaft so rüber, dass Leute das toll finden, die Hand heben und sagen, ich will auch dazugehören. Und dann heißt es in diesem Film, er sagt, weißt du was, Jesus hat nichts davon, wenn du sagst, ja, ich finde das gut. Eigentlich, also Jesus liebt dich, deswegen möchte er, dass du dich für ihn entscheidest, aber letztendlich, entweder du folgst ihm nach oder du lässt es. Ja? Ich fand das sehr, sehr herausfordernd, ja? wie das so ja, auf den Punkt gebracht wurde. Ja? Wie lebe ich? Was macht Nachfolge aus? Wenn wir als Familie irgendwie uns treffen, also nicht jetzt Rita und ich und unsere Kinder, sondern so meine Herkunftsfamilie mit meinen Geschwistern, mit meiner Mutter, so wenn wir irgendwie eine Familienfeier haben, meistens gehen wir dann zwischendurch auch so ein bisschen mal raus. Ja, so, ach, wollen wir noch ein bisschen spazieren gehen? Und dann setzt sich so eine Gruppe von 15 bis 20 Leuten irgendwie raus. Oh, Wetter ist gerade schön, wir gehen, also meine Mutter, die wohnt halt auf dem Dorf. Und dann geht man so ein bisschen spazieren, unterhält sich und eigentlich ist so, ja, gehen wir jetzt nach rechts oder gehen wir nach links und dann ist irgendwie klar, so, okay, in die Richtung. Und dann, das ist gemütlich, ja. Man geht jetzt nicht, um irgendwie von A nach B zu kommen, sondern eigentlich nur, um so ein bisschen frische Luft schnappen, sich ein bisschen unterhalten. Für mich ist das dann immer so ein bisschen wieder, naja, bist mal in deiner Heimat, du siehst noch das Dorf und guckst, was sich alles so verändert hat und unterhältst dich mit deinen Brüdern, Schwestern, Nichten, Neffen, was weiß ich. Ja, und so, man hat halt Gemeinschaft. Das ist was anderes, als wenn ich jemandem nachfolge, also als wenn jemand vorausgeht und sagt, so, und wenn du mitkommen willst, dann kommst du mir hinterher. Denn da bestimmt irgendwo der vorangeht, der Meister, der bestimmt die Richtung, der bestimmt auch das Tempo. Heute haben wir ja alle so unser Navi, ne? Entweder im Handy oder im Auto. Aber früher, als es noch keine Navis gab, und man irgendwie als Gruppe irgendwo hin wollte, da gab es noch das Kolonnefahren. Wer kennt das noch? Kolonnefahren, ja? Und da war das meistens, dann hat man sich zu Anfang überlegt, so, okay, wie schnell fahren wir? Dann hat der eine gesagt, oh, mein Auto fährt höchstens 160, also bis 140, aber schneller nicht und so. Und dann verbraucht er auch zu viel, also okay. Und dann hat man festgelegt, okay, auf der Autobahn so schnell. Und dann ging es los. Einer ist vorausgefahren, wo man dann immer gehofft hat, dass der den Weg kennt, und die anderen sind alle hinterher. Und wenn man dann mal durch die Stadt musste, dann war das immer so kritisch, ja, so bei jeder Kreuzung nach dem Motto, pass auf, dass ja kein Auto dazwischen kommt. Oder wenn ein Auto dazwischen kommt, dann war so, Hauptsache, ich sehe das Auto noch da vorne. Und wenn du es selber nicht mehr gesehen hast, dann den Beifahrer. Guck mal, ist er da abgebogen? Und ja, und wenn eine rote Ampel oder wenn da eine Ampel war und der fährt rüber, dann wusstest du, ich muss da rüber. Egal. Also, na, und dann. Weil wenn der weg ist, dann bin ich verloren. Ja, ich muss dem folgen, sonst werde ich das Ziel nicht erreichen. Das lernt man, wenn man Kolonne fährt. Und wer gut Kolonne fährt und vorausfährt, der hat auch immer den Blick im Rückspiegel und. Natürlich, ja, dann fährt man mal raus an der Bushaltestelle, lässt man ihm drei Autos durch und fährt wieder raus und so. Ihr kennt das alle, ja, aber so generell, das ist ein Unterschied, ob ich jemandem nachfolge oder ob wir einfach zusammen spazieren. Der Anführer bestimmt, wo es lang geht. Er bestimmt nicht nur die grobe Richtung, sondern er bestimmt den genauen Weg. Also wenn ich jetzt von hier aus nach Hamburg fahren will, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich fahren könnte. Und es reicht nicht, dass, wenn du mir nachfolgen willst, dass du nur sagst, ja gut, ich komme dann auch irgendwo in Hamburg an. Sondern nee, dann fährst du mir hinterher und dann entscheidet sich, ja, wie fährt er denn jetzt? Ja, fährt er die A1 oder weil da eine große Baustelle ist, fährt er irgendwie über Ostfriesland oder fährt er über die Bad Oeynhausen und dann die A7 hoch, wie auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du fahren könntest. Aber wenn du mir nachfolgst, dann bleibst du dran und ich bestimme den Weg. Und so ist es, wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist das nicht nur so ein Spaziergang. Ach ja, ich gehe mit Jesus durchs Leben. Er ist ja bei mir, zwischendurch unterhalten wir uns mal so ein bisschen. Und ja, wenn mir das mal nicht gefällt, was er so sagt, dann unterhalten wir uns halt mal nicht mehr. Ja, dann, mir auch egal, ja, so. Und wenn Jesus was an mir liegt, dann kann er sich ja melden. Nein, wenn ich ihm nachfolge, dann achte ich darauf, dass ich ihn im Blick habe. Dann achte ich darauf, oh, wo biegt der ab, damit ich da hinterherkomme. Dann achte ich darauf, dass ich die roten Ampeln, wenn er rüberfährt, dass ich irgendwie versuche mitzukommen. Der Anführer bestimmt nicht nur die grobe Richtung, sondern er bestimmt den genauen Weg und er bestimmt auch die Art zu gehen. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, kannst du nachlesen 1. Chronik 13 und 1. Chronik 15. Und zwar war das so, dass David versuchte, die Bundeslade, also das Zeichen der Gegenwart Gottes, nach Jerusalem zu holen. Und ich glaube, dass Gott ihm diesen Wunsch ins Herz gegeben hatte. Und so fängt David an und trifft Vorbereitung und sagt, wir holen die Gegenwart Gottes, wir holen Gott selbst in unsere Stadt. Wir holen die Bundeslade in unsere Stadt. Und dann machen die ganz tolle Vorbereitungen und holen sich so eine ganz neue Kutsche, ja, und stellen da die Bundeslade drauf und dann gehen die los und alle machen Party und sind begeistert und ja, Gott kommt in unsere Stadt. So, und dann passiert irgendwo zwischendurch auf dem Weg, dass die Ochsen, die diesen Wagen ziehen, wo die Bundeslade draufstehen, dass die irgendwie gestresst sind und irgendwie nicht so ruhig und gemächlich auf dem Weg gehen, wie es eigentlich vorgesehen war. Und so kommt der Wagen so ein bisschen ins Holpern und die Bundeslade, die droht von dem Wagen runterzufallen. Und Usia, glaube ich, hieß er, streckt seine Hand aus, um die Bundeslade festzuhalten und stirbt an derselben Stelle sofort. Und die ganze Party ist vorbei. Gott, kannst du da ein bisschen mal beide Augen zudrücken? Meine Güte, wir wollen doch das Richtige, wir wollen doch das Gute. Gott, wir machen gerade genau das, was du willst. Wir holen dich in unsere Stadt. Und nur weil da jetzt mal einer einen Fehler macht, dann machst du hier gleich so einen riesen Fass auf. Verstehen wir manchmal nicht, ne? Gott sagt, wenn du mir nachfolgst, dann folgst du mir nach. Dann geht es nach meinem Weg. Nicht so, wie du dir das vorstellst. Wenn du mir nachfolgst, dann bestimme ich die Regeln. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, wo Gott Mose beruft. Brennender Dornbusch und so, kennen wir ja alle. Und dann, ja, nach langen Diskussionen sagt Mose, okay, ich mach das, ich gehe nach Ägypten und ich werde dann mein Volk befreien. Und dann gibt es so eine komische Geschichte. Er zieht los und auf einmal steht Gott ihm entgegen und will ihn umbringen. Und du denkst so, Gott, was ist denn jetzt los? Hä? Du hast doch gesagt, ich soll nach Ägypten gehen. Und auf einmal hat er Gott selber als Gegner, den, der ihn vorher berufen hat, der gesagt hat, hey, ich möchte, dass du nach Ägypten gehst. Ich möchte, dass du meine Worte aussprichst. Ich möchte, dass du mein Volk rausführst aus Ägypten. Und auf einmal steht der gleiche Gott, der ihn berufen hat, steht als Gegner vor ihm und das heißt so, er will ihn töten. Und was macht die Frau von Mose? Sie nimmt einen Stein und beschneidet ihren Sohn, den hatten sie nämlich noch nicht beschnitten. Und in dem Moment lässt Gott von ihm ab. Komisch, ne? Dass Gott da so, ja, man könnte fast sagen, verbissen, ne? So, also Gott, Mensch, wir wollen doch das Gute. Kannst du da nicht einfach mal irgendwie so beide Augen zudrücken und irgendwie mal fünfe gerade sein lassen? Irgendwie nicht. Wenn ich Jesus nachfolge, das ist mein erster Punkt, es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Wenn ich Jesus nachfolge, dann bestimme nicht ich den Weg, dann bestimme nicht ich die Regeln, sondern Jesus. Und mein Eindruck ist, dass wir das oft uns nicht so richtig bewusst machen. Wir machen es ja so einfach mit Jesus irgendwie, ja, so den Weg mit Jesus machen wir so einfach, so attraktiv, sagen, hey, Gott liebt dich, ist für dich und wenn du ihm nachfolgen willst, na, dann kommt seine Liebe und sein Frieden und dann kommt Freude in dein Herz und dann wird es dir gut gehen und er wird immer bei dir sein und hey, und du brauchst nur jetzt deine Hand heben und das Gebet nachsprechen und dann wird das alles passieren und in die Hölle kommst du auch nicht. Also Jesus umschreibt Nachfolge ein bisschen anders. Ne? Weiß nicht, vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen. Jesus macht das irgendwie, ja, erzählt er, glaube ich, das ein bisschen umfassender, was Nachfolge bedeutet. Wenn ich jemandem nachfolge, dann muss ich hinterher. Und wenn der losgeht, dann muss ich irgendwie mit. Wer schon mal eine Fahrradtour gemacht hat und kein E-Bike hat und vorne fährt einer, der gut trainiert ist, der weiß, wovon ich spreche. Du musst mit. Ja? Ah, nicht so schnell. Kommen Sie zu, wir wollen heute noch rankommen. Ja? Und dann wird es stressig. Richtung und Tempo bestimmt der Meister. Wenn ich jemandem nachfolge, ist es wichtig, dass ich ihm vertraue, dass der Weg richtig ist. Ihr habt hier dieses Foto. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwo im Hochgebirge, willst den Mount Everest besteigen. Und du hast so deinen Bergführer, der mit dir da auf den Gipfel geht. Und mitten auf der Tour fängst du dann an, mit dem zu diskutieren, ob der Weg, den der dich führt, wohl der richtige ist. Weil du hast da ja mal ein Buch gelesen und der damals vor 5 Jahren auf den Berg hoch ist, der hat die und die Route genommen und du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung. Du weißt gar nicht so richtig, wo du bist. Der Bergführer, der kennt den Berg. Der kennt jede Route. Der guckt in den Himmel und der weiß, was oben für Bedingungen herrschen, weil er das Wetter kennt, weil er weiß, wie er das einzuordnen hat. Du hast keine Ahnung, aber dann fängst du an, mit dem zu diskutieren. Müssen wir da jetzt, können wir nicht besser diesen Weg nehmen? Kannst du dir das vorstellen? Manchmal ist das so, ne? Dann fangen wir an, irgendwie zu diskutieren. Ist das denn so richtig, Gott, wie du mich führst? Ist der Weg denn so wirklich so gut für mich? Oder kann das nicht auch anders gehen? Wir haben heute schon, irgendwo ist das angeklungen zwischendrin, dieses Vertrauen, hey, Gott führt dich und er meint es gut mit dir. Er hat gute Gedanken. Und wenn du ihm nachfolgst, dann wird das nicht etwas sein, dass er dich in die Katastrophe führt. Dann wird das nicht sein, dass er dich irgendwo hinführt, wo du kaputt gehst. Aber es kann sein, dass er dich einen Weg führt, der dir unattraktiv vorkommt. Wo du sagst, muss das wirklich sein, Gott? Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ist manchmal so, ne? Sowas gibt's. Habe ich das Vertrauen, dass wenn ich Gott nachfolge, dass das gut wird? Wünsche ich uns, dass wir dieses Vertrauen haben. Ich habe das immer wieder so festgestellt, dass da, wo ich Gott gehorsam bin, selbst wenn ich richtig Schiss habe, dass es am Ende ich sagen kann, ja, es war gut. Es war die richtige Entscheidung. Auch wenn ich denke, boah, das wird jetzt richtig anstrengend, das wird jetzt richtig kompliziert, es wäre viel einfacher, irgendwas zu erzählen und du bist raus aus der Situation. Gott, aber weil ich dir vertraue, weil ich dir glaube, weil ich dir nachfolge, will ich deinen Weg gehen. Und du merkst am Ende, es ist gut. Und du erlebst die Güte Gottes, von der wir gesungen haben. Ja? Es ist einige Jahre her, wir hatten eine Familie in der Gemeinde und die fing an, irgendwie ganz viel zu kritisieren und zu diskutieren, was alles falsch läuft in der Gemeinde und was man alles besser machen müsste und was alles irgendwie nicht so richtig ist. Und das wurde irgendwie doch ein bisschen anstrengend, so in den Gesprächen. Immer mehr Vorwürfe, was wir alles irgendwie falsch machen und was die anderen Gemeinden besser machen. Und dann gab es irgendwann so eine Richtungsentscheidung in der Gemeinde und dann sagten sie, nee, jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir. Und sind dann in eine andere Gemeinde gewechselt. Und dann von da aus in eine andere Gemeinde. Und dann von da aus in eine andere Gemeinde. Mittlerweile gehen sie gar nicht mehr in einen Gottesdienst. Aber es hat begonnen damit, dass man gesagt hat, ob der Weg wohl so richtig ist, ob der Weg wohl so passend ist, ich weiß ja nicht.
Man muss ja alles mal hinterfragen. Ja, hinterfragen ist in Ordnung, aber überleg, wem du folgst. Überleg, wem du folgst. Wie gesagt, wir meinen manchmal, wir wüssten so genau, was die richtige Entscheidung ist. Aber eigentlich geht es uns so wie auf so einem hohen Berg, wo wir noch nie waren. Ja? Wenn wir ehrlich sind, sind so viele Situationen, wo wir ehrlich sagen müssen, ich weiß nicht, was richtig ist. Das, was ich aber machen kann, ist Gott zu fragen und zu sagen, Gott, das, was du mir sagst, das will ich tun. Ich will dir folgen. Ich will dir vertrauen, dass das, was du sagst, dass das richtig ist. Ersten Mose 3, Vers 6, die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. Und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Bekannte Geschichte. Das ist die alte Taktik Satans. Ja? Gott zeigt dir einen Weg und du gehst diesen Weg und dann guckst du mal so zur Seite und denkst, boah, das sieht aber auch gut aus. Und Satan sagt, ja, das, aber Gott will dir das vorenthalten. Gott gönnt dir das nicht. Und überleg mal, wenn du das, es ist gar nicht ein Entweder-Oder, es ist so ein Sowohl-als-auch, du kannst das mitnehmen. Also sagt ja keiner, dass du von Gott abfallen sollst oder so. Nee, nimm das einfach mit. Mensch, sei doch da nicht so engstirnig, so stur. Mensch, lass das doch mal zu. Und wir denken, wir verpassen was, wenn wir Jesus einfach nachfolgen. Und Satan kann das ja gut, ne? Ich meine, er hat tausende Jahre Erfahrung damit, ja? Uns das irgendwie so attraktiv vor Augen stellen, sagen, boah, das musst du haben, das musst du ausprobieren. Also ich merke das immer so im Kleinen. Bisher war dein Leben in Ordnung, aber dann kommt der Montagmorgen und du hast, oder der Montagmittag und du hast den Aldi-Prospekt. Und dann schlägst du ihn auf und dann steht da, Aldi hat diese Woche Kompressoren. Ein Kompressor! Schatz, den brauche ich. Ich brauche einen Kompressor. Ja, wieso? Wir haben doch bisher auch keinen gehabt. Ja, und genau das ist das Problem, dass wir bisher keinen gehabt haben. Aber ich brauche den unbedingt. Weil da könnte ich Fahrrad mit aufpumpen und Autoreifen und Luftdruck und was soll ich. Und dann fällt uns alles Mögliche ein, was wir damit machen könnten, wenn wir diesen komischen Kompressor hätten.
Gut, vielleicht ist jetzt der eine oder andere hier und sagt, Stefan, Kompressor jetzt echt? Ernsthaft? Ja? Wenn das jetzt ein Computer gewesen wäre oder
wie auch immer. Aber wir sehen irgendwas und... Und wir denken, boah, wie konnte ich all die Jahre ohne das leben? Verrückt. Und das ist die Taktik Satans. Ja? Er zeigt dir das und sagt, boah, guck dir das mal an. Das will Gott dir vorenthalten.